Mit dir geht es ihm wieder richtig gut. Vielleicht klappt es bei euch ja endlich mit einem Kind.
Wie unsensibel ist diese Schwester?
Oh, entnervt rollte ich die Augen ins.
Drama.
Carbonara. Ein Tisch in Wien, ein trashverliebter Lesezirkel, eine dramatische Kurzgeschichte aus einem Romanheft? Und wer Drama Carbonara schreit, übernimmt zwar das Vorlesen, humorvoll und gesellschaftskritisch reflektiert, wird die Geschichte aber von allen am Tisch. Los geht's.
Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen bei Drama Carbonara.
Servus, grüß euch.
Servus, grüß euch.
Hallöchen.
Die Nora, die Astrid, die Tatjana, wir grüßen euch sehr herzlich und ich freue mich wahnsinnig, weil wir heute einen lieben Freund bei uns am Tisch begrüßen dürfen, den Stefan Wabel. Immer wenn ich den Stefan sehe, muss ich automatisch grinsen, was ein sehr gutes Zeichen ist. Und danke, dass du gekommen bist. Und
willkommen bei Drama Carbonara.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Freut mich, dass du lachst, wenn du mich siehst. Also, das ist höre ich selten.
Du lachst nicht über ihn, oder?
Über ihn. Doch, teilweise lache ich ja über ihn, weil er einfach witzige Sachen macht.
Nein, da bin ich froh. Also, ich lache eh selber eher wenig. Deshalb freut mich, wenn du
echt, ich finde dich gar nicht so einen unhumorvollen Menschen, muss ich sagen.
Ich versuch's. Meine Tochter lacht oft über mich, glaube ich. Mhm. Ja, das ist so die Konstante, die zumindest in der Früh auch über mich lächelt und dann weiß ich, okay, so schlimm wird es nicht werden heute.
Das erste Mal habe ich schon hinter mir. Ja, du hast einmal den Otto von Habsburg-Preis gewonnen als Journalist, glaube ich. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, das ist eine super Geschichte. Mhm. Den Otto von Habsburg-Preis, wo ich ja lange überlegt habe, ob ich jetzt wirklich immer Otto von Habsburg-Preis überhaupt sagen kann oder Otto Habsburg-Preis, weil in Österreich...
So, ob du dann 50 Cent Strafe zahlen musst. Ja.
Weil in Österreich gibt es das vorne nicht mehr, aber der Preis heißt nur immer Otto von Habsburg-Preis und wurde mir verliehen von der Internationalen Gesellschaft für Minderheitenzeitungen.
Ja. Aha.
Ja.
Aha. So nerdig ist also der Stefan Wabel.
Ja, na, das war sehr spannend. Den habe ich überreicht bekommen in Bozen in Südtirol und habe ihn gekriegt für eine Geschichte über Fußball und Nationalismus in Bosnien, über Mostar. Und das hat ihnen so gut gefallen, dass sie mir den Otto von Habsburg-Preis verliehen haben.
Genau. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Gratuliere. Du hast ja meinem Mann die Karriere als Fußballreporter geöffnet. Immer wenn wir jetzt in Urlaub oder in irgendeiner Stadt fahren, macht er so Außenberichte von Spielen, die dort stattfinden mit einem Foto. Der Stefan hat das vermittelt, dass es ein Traum leben kann. Oh. Fußballreporter.
Das ist so cool. Da kommen ganz viele Sachen aus Italien, nehme ich an, oder?
Aus Italien, aus England, aus Prag, überall.
Jetzt wird mir klar, als ich deinen Mann das letzte Mal gesehen habe, hat er mir auch so angelächelt.
Du machst dich glücklich.
Ja. Sehr schön. Ich liebe dich.
Na, freut mich, wenn ich solche Sachen vermitteln kann, wenn so absurde Fußballgeschichten irgendwo.
Und ja, das macht sein Leben reicher. Es ist wirklich, das macht ihn glücklich.
Aber warum ist der Stefan jetzt bei uns, Tatjana? Den hast du?
Ja, weil ich ihn einfach so gern mag. Ich mag ihn so gern. Ich wollte ihn in Wirklichkeit immer schon einladen. Jetzt ist es soweit. Außerdem hat er jetzt einen Väter-Podcast. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ich habe den gehört und teilweise wusste ich dann schon zu viel. Genau, er ist sehr amüsant. Ich habe sehr viele Folgen.
Wie heißt der Podcast?
Vaterkater, wie wir als Väter glücklich scheitern. Genau, so heißt der Podcast. Mache ich gemeinsam mit einem anderen Vater, den ich in der Sandkiste kennengelernt habe, den Florian. Und wir haben uns bei uns im 15. Bezirk in der Sandkiste über den Weg gelaufen und sind ins Reden gekommen.
Aber Sandkiste, weil eure Kinder drin gespielt haben oder ihr miteinander?
Ihr noch damals.
Alles miteinander.
Ja, alle miteinander. Ich glaube, wir sind einfach verloren in der Sandkiste gestanden und haben unsere Kinder gesucht. Und dann habe ich gefragt, hast du mal ein Kind gesehen? Und gesagt, nein. Und dann habe ich ihn gefragt, Florian, streitest du auch so viel mit deiner Freundin? Und dann hat er gesagt, na da schau her.
Eine Wiener Freundschaft.
Ja. Du müsstest mit mir in der Sandkiste über meine Beziehung reden und so. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir gesagt, du, machen wir das aus der Sandkiste zu mir ins Büro, ins Wohnzimmer und machen wir einen Podcast draus. Und das machen wir jetzt.
Das heißt, ihr sprecht über Beziehungsdinge?
Ja, Beziehungsdinge. Also, ja, viel Beziehungsdinge, weil ich draufgekommen bin durch unsere gemeinsame Tochter, dass unsere Beziehung nochmal eine ganz andere Dynamik kriegt. Und das eigentlich viel anstrengender teilweise ist als das Papa sein. Und deshalb haben wir gedacht, reden wir über, wie es uns so geht mit den Streitigkeiten und schlechtem Schlaf und Beziehungsdingen und so ganz Sachen. Und manchmal rufen wir dann an unsere Partnerinnen und fragen sie, wie es ihnen so geht mit uns. Und so, das ist so die Idee dahinter. Genau.
Hat auch was Therapeutisches.
Ja, hat es tatsächlich.
Schön.
Ja. Florian hat letztens zu mir gesagt, ist er nach einem Streit mit seiner Freundin zu mir gekommen zum Aufnehmen. Und dann haben wir sie angerufen. Also es war geplant, dass wir sie anrufen in dem Podcast. Und es ging, glaube ich, über auf Urlaub fahren gemeinsam. Also das Thema war, gemeinsamer Urlaub mit Kind makes or breaks a couple. Und hat er gesagt, dann haben sie sich unterhalten müssen. Und offensichtlich dann am Ende des Gesprächs hat er gesagt, du, danke Stefan, das habe ich jetzt braucht. Jetzt kann ich wieder heimgehen und ich glaube, es geht wieder.
Sehr gut. Was tut der Mediator?
Ja, aber es ist echt.
Live-Mediation im Podcast Vater Kater. Cool, werde ich reinhören.
Wer ist die Zielgruppe?
Väter?
Sag die Wahrheit, Stefan. Was sagen
viele Frauen, oder?
Ja, also alle, die uns bisher geschrieben haben, waren Frauen und Mütter. Ja. Florian sagt zwar, ihnen reden immer wieder Männer drauf an. Ich meine, wir haben auch Frauen im Podcast, jetzt nicht nur Mütter, sondern auch zu anderen Themen und so, die halt.
Habt ihr Gäste auch? Ladet ihr Gäste ein?
Haben wir auch, ja, genau. Wir haben so ein Titel war zum Beispiel, da hat meine Partnerin gesagt, der schlechteste Titel, den du dir jemals einfallen hast lassen. Ne? Und stimmt auch, er ist ja nicht wirklich gut. Mhm. Und hier hatte den Titel, mit Hormonen streite ich nicht.
Das ist sehr gewagt. Bold.
Okay.
Ja. Aber als Journalist haben wir gedacht, es ist nur so, ich muss ja irgendwie eine Aufmerksamkeit für die Geschichte erzeugen, die noch okay ist. Dann haben wir gedacht, okay, mit Hormonstreiten nicht Teil 1, da haben wir drüber geredet, wie es uns so geht. Teil 2 mit unseren Partnerinnen, wie es ihnen so mit uns geht. Und Teil 3 mit einer Frau, die sich beruflich mit hormonellen Veränderungen beschäftigt. Und dann haben wir sie gefragt, wie das so ist, aus wissenschaftlicher Sicht. Und dann haben wir gedacht, ist eigentlich noch okay.
Ja. Ich würde sagen, du hast eine elegante Kurve gekriegt.
Ja.
Ja. Und die Wissenschaft sagt,
Hormone, es gibt sie.
Ja,
ich kann mir vorstellen, also ich werde auf jeden Fall reinhören. Als Frau und Mutter ist es natürlich, kämpfen wir, also die mit Vätern an ihrer Seite aufwachsen, kämpfen wir damit, dass auch teilweise die Ansprüche anders sind, die Ideen, wie man Dinge macht, anders sind. Und dass man trotzdem irgendwie ein Verständnis hat füreinander. Ich kann mir vorstellen, dass euer Podcast hilft, die männliche Sicht vielleicht manchmal zu checken, weil ihr halt auch anders denkt oft als wir Frauen.
Ja, aber zum Beispiel, ich denke sehr oft, wie der Stefan denkt.
Okay.
Und ich glaube, das ist gar nicht geschlechtsabhängig, wie man denkt oder wie man Dinge angeht oder sowas. Das ist ein bisschen der eigene Charakter-Vibe. Es ist nicht nur Mann, Frau.
Aber als Vater, in dieser Vaterrolle, wenn es darum geht, nicht aus der Beziehungsebene, glaube ich schon, dass da Väter einfach anders sind als Mütter.
Ja, ich meine, ich glaube schon eigentlich anders. Es gibt halt Mütter, mit denen ich mich viel besser über das austauschen kann als Väter oder Frauen. Ich habe so das Gefühl, also manchmal beim Podcast ist so mein Ursprungsgedanke, es ist irgendwas bei uns in der Beziehung oder in der Kindererziehung und ich verstehe meine Partnerin einfach nicht. Also so im Sinn von jetzt nicht, das ist mein Standpunkt, das ist ihr Standpunkt, sondern einfach so, das passiert mir mit anderen Menschen mit Freunden oder so, wo man denkt, ich verstehe das jetzt einfach nicht und ich will jetzt einfach drüber reden, und einfach, damit ich es verstehe, ja, damit wir, weil mit Menschen sind immer anstrengend und schwierig, ja, damit ich das Gefühl habe, ich verstehe sie dann besser und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Und ja, reden hilft.
Ja.
Ja, ich meine schon. Ich meine, der Anspruch ist irgendwie so, dass du das Gefühl hast, ich meine, wisst ihr, die meisten Paare, früher oder später, trennen sie. Ja? Wenn ich dann immer zu Freunden sage, vor allem wenn sie dann Kinder kriegen, du, dir ist eh klar, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ihr euch bald trennt, als ihr zusammen seid.
Stimmt das?
Ja, ist so.
Ja. Vor allem nach dem zweiten Kind.
Ja, oder sonst
ja, oder unter auch. Drei.
Steigt die wahrscheinlich, oft. Ja.
Sonst ja auch. Es gibt ja, ich meine, ihr habt ja schon mal getrennt oder seid geschieden, oder?
Also mit Kind nicht.
Mit Kind nicht.
Ohne Kind, ja.
Und dann habe ich gedacht, irgendwie, ja, damit ich zumindest besser verstehe, warum das so schwierig ist oder irgendwie so, ja, zuständig zu irgendwie Streitgeschichten kommt. Und ja, ich glaube, unsere dritte oder vierte Folge war, Schatz, warum streiten wir so viel? Ja, und ich habe es irgendwie besser verstanden.
Ja. Wie lange gibt es das Format schon?
Das machen wir seit einem guten Jahr ungefähr, genau.
Wir werden natürlich alles zu Vaterkater, wie man als Vater erfolgreich was?
Scheitert. Glücklich scheitert.
Glücklich scheitert. Also das werden wir natürlich verlinken in den Shownotes, findet man. Und wir haben für den heutigen Abend, also falls ihr schon überleiten wollt Richtung Geschichte, aber uns ist da, wir haben immer so ein bisschen vorrecherchiertes Zeug, vor allem von der Nora.
Material.
Von der Tatjana auch, von mir quasi nie, aber dieses Mal eine Geschichte wieder, die eine Nora recherchiert hat mit dem schönen Titel. Wir dachten, es könnte vielleicht passen.
Der Titel: Frauen gestehen, egoistisch, ich will keine Kinder. Das ist der Titel. Leonora B. 44.
Also den Platz am Tisch der Leonora.
Ja, Entschuldigung.
Den Platz am Tisch der Leonora B. Den nehme ich quasi an. Egoistisch, kleine Kinder. Fragezeichen.
Ja, genau. Das Foto von der Leonora. Ja, das ist eine dunkelhaarige Frau.
Schulterlanges Haar.
Fisch. Mhm. Eine Fische.
Ja, eine Liebe.
Eine Fische, gell? Also, ich stürze mich jetzt mal rein. Stefan, kennst du die Regeln von Drama Carbonara?
Na.
Ich fange jetzt an zu lesen und wann immer du übernehmen willst, das Heft, um weiterzulesen, sagst du Drama Carbonara, Baby. Und so geht's. Alles klar? Ist alles, was du wissen musst.
Ja, und du kannst Lieder auf die Playlist hauen.
Ah ja.
Random-Assoziationen darfst du dazu
zwischendrin werfen.
Ja, ja. Also wenn dir jetzt bei Frauen gestehen was einfällt, dann hau's raus.
Okay.
Geh mal rein in die Unterüberschrift. Als ich auf die 40 zuging, hörten Familie und Freunde meine biologische Uhr immer lauter ticken. Meine Entscheidung, keine Kinder zu wollen, stieß auf Unverständnis und sogar auf Feindseligkeit. Dennoch hätte ich mit meinem Mann zufrieden kinderlos alt werden können. Doch das Schicksal hatte einen anderen Plan mit mir.
Da, da, da. Da.
Also, ist sie schwanger oder was?
Keine Ahnung.
Nein, sie will keine Kinder, deswegen trennt sie der Mann von ihr, sag ich.
Und kriegt dann gleich mit einer 20 Jahre jüngeren Frau ein Kind, der Mann.
Ja, genau das.
Genau. Also, dann hauen wir uns mal in die Geschichte. Spannend jetzt schon. Es war mein 38. Geburtstag, an dem es losging. Gefühlt jeder Gast meinte, seine Glückwünsche mit Mahnungen garnieren zu müssen. Die 40 kommen näher, für Kinder wird es nun wirklich Zeit. Die biologische Uhr tickt unbarmherzig. Du wirst nicht jünger, als Frau möchtest du doch sicher ein Kind. Noch ist es möglich. Solche und ähnliche Ratschläge bekam ich reihenweise zu hören. Ich quittierte sie mit einem Lächeln und einer scherzhaften Bemerkung. Schließlich wollte ich meine Feier genießen und mich nicht damit beschäftigen, was andere von meiner Lebensplanung hielten. Da war mir noch nicht klar, dass der sanfte, manipulative Druck aus meiner Umgebung mit jedem Lebensjahr zunehmen würde. Ohne es zu wollen, geriet ich ständig in eine defensive Haltung. Nicht selten durfte ich mir anhören, egoistisch und selbstsüchtig zu sein. Immer wieder fand ich mich in einer Position wieder, in der ich mich rechtfertigen musste. Rechtfertigen für die, in meinen Augen ganz persönliche Entscheidung, keine Kinder zu wollen.
So Drama Carbonara.
Genau. Und dazu sei gesagt, mir ist es ja auch so gegangen. Und das war aber nur, während ich in einer Beziehung war. Als Single ist mir das nie so gegangen. Und die letzten
dann
Jahre war ich
erst mal einen Mann finden mit dem und dann...
Genau. Also da war nicht dieser, weiß ich nicht, da ist das dann nicht mehr so passiert. Aber als ich jünger war und eben als ich verheiratet war zum Beispiel, dann relativ frisch, uroft gefragt worden, so, ja, wann ist denn soweit und wann kommt der Nachwuchs und da, nämlich in einer Schlagzahl, teilweise die crazy war, von Urfüllert. Egal wer, Familie, Freunde.
Ich will eine Lanze brechen für gewollt kinderlose Menschen, im Besonderen jetzt Frauen, die sich dazu entscheiden, keine Kinder zu bekommen in ihrem Leben und trotzdem vollkommen zu sein und
es
schön zu
haben. Ich glaube, das ist aber eh schon viel normaler.
Ich glaube nicht. In unserer Bubble vielleicht, aber
wird immer nur stark kritisiert.
Ja.
Weil ich habe ja, also als ihr mir eingeladen habt und ich habe ja gewusst, dass ihr solche Geschichten mal vorlässt, habe ich an meine kinderlose Tante denken müssen, weil die hat früher auch immer so Hefte gelesen und ich bin ja mit ihr gemeinsam im Haus aufgewachsen und die hat einen Stock drüber gewohnt und von der habe ich abends, wenn ich dann bei ihr manchmal oben war, haben wir immer so Falkencrest geschaut, also das noch kennst aus den 90ern.
Fand ich auch geil, meine Großeltern auch geschaut.
Und sie hat auch diese Geschichten immer gelesen und sie war auch kinderlos und sehr zufrieden mit ihrem Leben.
Geschichtenkarma.
Ja.
Schau, wie gut.
Da und kommt der Neffe zum Falkencrest schauen. Sounds like a dream.
Geil. Was gab's da für Süßigkeiten?
Du, sie hat Süßigkeiten, gab's eigentlich bei ihr, ich glaube, sie hat immer so so Schokosachen gehabt. Das kann man
erinnern. Mancherie leider nur, oder?
Nein, sowas glaube ich gar nicht.
Katzenzungen.
Ja, so ist das. Ja, genau.
Und Wanderschnitten auch und vielleicht mal Mozartkugeln oder sowas.
Das gab es bei uns nur zu Weihnachten. Mozartkugeln. Ja. Aber Katzenzungen und Falkencrest ist der Kinder drin.
Ja.
Geil.
Genau so. Und von dir habe ich diese Geschichten mitbekommen. Und von der habe ich ja das Kartenspielen gelernt. So ist dafür, dass ich da Kartenspielen und Lotto spielen haben wir immer gemeinsam gemacht mit dir. Ja.
Ein guter Einfluss. So den Schein ausgefüllt gemeinsam.
Ja.
Wie hieß die Tante?
Bertha. Tante Bertha.
Die Tante Bertha. Ja. An die denken wir jetzt, ja.
Wenn eine Frau aus voller Überzeugung den Satz sagt, ich möchte kein Kind bekommen, scheint das für manch einen wie eine obszöne Provokation zu wirken. Schlimmer, als wenn sie nackt durch die Stadt laufen oder die Weltherrschaft anstreben würde.
Beides. Wow. Unglaublich. Unglaublich. Ja, also wirklich. Kein Kind haben und die Weltherrschaft und
nackt durch die Stadt laufen.
Okay. Klingt nach Trump.
Oh wow. Ja, zu viele Kinder.
Viele meiner Mitmenschen wollten nicht akzeptieren, dass ich mit meinem Leben rundum zufrieden war. Das konnte gar nicht sein. Als kinderlose Enddreißigerin musste ich zwangsläufig eine latente Unzufriedenheit in mir tragen. Mhm. Denn war es nicht insgeheim das Ziel jeder Frau, sich in einem Kind zu verwirklichen?
Ach, Entschuldigung. Das sind wir wieder.
Okay.
Nein, das war es nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde Kinder fabelhaft. Ihr Toben und Geschrei stört mich weder im Restaurant noch im Hotel oder am Urlaubsort. Ja, aber im Flugzeug offensichtlich, weil wir sind jetzt vor kurzem im Urlaub zurückgeflogen von Zypern nach Wien und unsere Tochter hat Ohrenschmerzen bekommen. Genau zu dem Zeitpunkt, als wir weggeflogen sind, wo sie nicht aufstehen konnte und wir nicht aufstehen konnten. Und hat sie echt, was nicht ihr Art ist, wahnsinnig lang geschrien. Und dann ist was passiert. Zwei Flugbegleiterinnen waren wahnsinnig nett, haben sich gekümmert und eine hat uns echt zu verstehen gegeben, warum wir mit einem sozusagen kranken oder schreienden Kind ins Flugzeug einsteigen. Mhm. Ja? Also es kommt immer wieder vor.
Eine von den Flugbegleiterinnen?
Eine von den Flugbegleiterinnen.
Wow, das ist unprofessionell.
Gesagt, ihr Kind hat Ohrenschmerzen? Ne? Ich sagte, ja, waren Sie nicht beim Arzt? Das war das Erste, was sie zu uns gesagt hat. Er hat gesagt, na, sie hat jetzt angefangen zu schreien. Er hat gesagt, nein, ich habe doch gesehen, sie hat schon geschrien, als sie eingestiegen sind. Ja.
Wow, halt den Mund.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe dann gesagt, sie sollen uns in Ruhe lassen und bitte weitergehen. Und wir haben uns dann über sie beschwert. Also es zahlt sich aus, ihn wieder sie zu beschweren. Ja, wir haben dann der Fluglinie eine E-Mail geschrieben und sie haben sie entschuldigt.
Ja, also. Das ist wirklich unprofessionell. Ja. Okay. Aber die Mitreisenden, waren da unangenehme Leute dabei?
Nein, die, also es war einer vor uns, der hat dann höflich gefragt, ob es vielleicht noch einen anderen Platz gibt im Flugzeug, was ich ja okay finde. Ja, man kann ja fragen, irgendwo gibt es noch einen Platz, aber es hat dann niemand irgendwie sie komisch verhalten diesbezüglich. Aber ja. Ihr Toben und Geschrei stört mich weder im Restaurant noch im Hotel oder am Urlaubsort. Bilder von Neugeborenen rühren mich zutiefst an. Winzige Finger und Zehen, so unglaublich perfekt, ein hilfloses Menschenbündel, ganz auf die Zuwendung der Eltern angewiesen. Diese haben die Verantwortung, das kleine Wesen ins Leben zu begleiten. Eine Aufgabe, die gar nicht hoch genug zu bewerten ist. Mein grenzenloser Respekt gilt allen Eltern, die sich bemühen, ihren Nachwuchs zu guten Menschen zu erziehen. Es kostet so viel Mühe und Geduld, wird dafür mit unendlicher Liebe belohnt.
Also das ist ein Mythos.
Genau so.
Das ist mit der unendlichen Liebe. Die lieben schon ihre Eltern, aber das bleibt nicht immer so, ne? Und es gibt auch Phasen, wo sie einen hassen.
Bestimmt ist es wunderbar erfüllend, Mutter zu werden. Mich sehe ich aber in dieser Rolle nicht. Eine einfache Entscheidung, klar und präzise und doch für viele Leute komplett unverständlich. Warum ich keine Kinder will, fragen sie sich. Ganz einfach, weil ich den Wunsch danach nie in mir gespürt habe.
Wir wissen nichts von ihr. Wir wissen nicht, was sie hackelt, mit wem sie befreundet ist, wie ihr, oder? Wir wissen nichts von ihr.
Wir wissen nur, dass sie in 40ern gefeiert hat mit Leuten, die alle wissen wollten.
Ja.
Aber jetzt kommt's. Du hast es vorweggenommen.
Mhm.
Was glaubt ihr, was sie beruflich macht?
Speditionskauffrau.
Sekretärin.
Juristin.
Oder Assistenz der Geschäftsführung.
Aber das klingt alles noch biedere Berufe. Wieso?
Das sind die normalen Berufe in dieser Welt.
Aha.
Mhm.
Mein Beruf als Innenarchitektin macht mir riesige Freude.
Hatten wir noch nie.
Selten.
Mhm. Und sie hat eine weitere Leidenschaft. Was glaubt ihr, was das ist?
Malen, Golf spielen,
Segeln.
Alles, alle drei.
Darüber hinaus bin ich erfüllt von einer Leidenschaft für Malerei.
Wow.
Sehr gut.
Als kreative Künstlerin habe ich mir mittlerweile einen Namen gemacht. Meine Bilder sind begehrt und ich habe sie bereits in einer lokalen Galerie ausgestellt.
Bravo.
Vernissage, Finissage.
Go for it.
Geil, mit dem Freund. Heimgehen, wenn man will, wenn man keine Kinder hat. Einfach nur Achtung.
Alles war gut. Es gab nichts, was ich mir noch wünschte. Aber das wollte meine ach so wohlmeinende Mitmenschen nicht glauben. Was mir fehlte, meinten sie genau zu wissen. Ein Kind. Denn nur damit könne ich mich als Frau verwirklichen.
Ja, hat sie überhaupt einen Partner?
Ja, anscheinend schon.
Ja, who is it?
Oder? War da nicht der Partner irgendwie im Bild?
Ich hab was von dem Partner und nix.
Okay.
Ja, doch. Oder?
Also Partner ist noch keiner vorgekommen.
Mhm.
Ja.
Aber ich dachte, sie ist verheiratet und dann, oder nicht?
Okay,
na gut.
Aber, also, du bist davon ausgegangen, dass automatisch ein Partner im Spiel sein muss?
Ja, wenn alle sie fragen, wo das Kind bleibt, normalerweise fragen alle, wo der Mann bleibt, dann wo das Kind bleibt, dann wo das zweite Kind bleibt, da war es diese.
Mhm. Genau, das hat sie mir auch gedacht.
Ja, aber. Puh, mit jedem Lebensjahr empfand ich es als anstrengender, meine Kinderlosigkeit zu erklären. Und gleichzeitig fragte ich mich, wieso, verflixt nochmal, ich mich immer wieder dazu rechtfertigen müsste, kein Kind zu wünschen. Also ihr habt das, mir hat niemand gefragt früher, wann es jetzt so weit ist oder wie es ausschaut mit Kindern oder so.
Weil du ein Mann bist.
Ja, weil du typisch, ja.
Überraschung, ja.
Weil du nicht gebären kannst, was?
Ja, und weil du zeugen kannst, bis du 80 bist. Also,
kein Stress.
Endlos Zeit.
Ist alles total fair aufgebaut.
Vor allem zeugen bis 80 ist, also warum? Wozu?
Ich glaube, das war von der Natur.
Ist das so wertvoll?
Nein, wir sind einfach zu alt geworden als Spezies.
Ja, das war gar nicht so gedacht.
Ja. Aber kennt ihr irgendjemanden, der so in hohem Alter noch Kinder kriegt?
Charlie Chaplin.
Wirklich? Mhm. Aha.
Also Schauspieler gibt es doch viele, die dann halt mit 60 noch einmal mit einer 30-Jährigen zusammenkommen. Und noch
ja, Michael Douglas hat doch auch voll spät mit der Catherine Zeta-Jones ein Kind gekriegt, oder?
Und Jack Nicholson ist doch gerade erst Vater geworden.
Ja, mit 80 oder was, ja. Also.
Stimmt, David Lynch ist auch relativ spät nochmal Vater geworden. Der hat sein erstes Kind mit Anfang 20 und dann nochmal mit Anfang 70.
Wow.
Mhm. Wow.
Geschwister, die 50 Jahre auseinander sind.
Wie arg.
Einen vorläufigen Höhepunkt dieses Drucks spürte ich kurz vor meinem 40. Geburtstag, als meine um 6 Jahre jüngere Schwester, Dorothea, schwanger wurde. Ein Wunschkind, wie sie betonte, denn sie und ihr Mann, Ronald, wollten eine echte Familie sein.
Wow.
Dorothea und ich standen uns, vielleicht bedingt durch den Altersunterschied, nicht sehr nahe. Daher hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ob sie sich Nachwuchs wünschte. Es war ihre persönliche Entscheidung, die mich nichts anging. Dennoch freute ich mich natürlich für sie.
Ja, okay.
Diese Freude wurde jedoch getrübt durch die nervige Tatsache, dass Dorothea meinte, mich über alle Aspekte ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden halten zu müssen.
Drama Carbonara, Baby.
Diese Stelle klingt so spannend.
Wahnsinn.
Ich muss sie haben.
Naja, die eigene Schwester, oder? Das ist schon okay, finde ich. Wenn, ja.
Ja.
Wenn einem die erzählt, wie alles so läuft. Und dass die 6 Jahre sind die auseinander, dass sie Alters... Naja, ist ein bisschen komisch. Okay. Nein.
Jedes Ultraschallbild, jede Eintragung im Mutterpass, jede Heißhungerattacke, jede Kindsbewegung, alles teilte sie mir haarklein mit. Stets begleitet von dem Kommentar, dass auch ich das unbedingt erleben müsste.
Ja, das okay, ist wieder scheiße. Nicht.
Nein, Entschuldigung, no. Oh. Nur dann, so ihre inbrünstige Meinung, wäre ich als Frau vollkommen.
Oh, halt's Maul, wow. Dorothea, halt's Maul.
Da geht was.
Niemand will das hören, Dorothea.
Meine Mutter, ganz aus dem Häuschen über das zu erwartende Enkelkind, pflichtete meiner Schwester natürlich in allem bei. Ach. Zu meinem Selbstschutz versuchte ich, so wenig wie möglich Kontakt zu den beiden zu halten. Was mir wiederum als Gefühlslosigkeit ausgelegt wurde. Ach, warum musste es so schwer sein, es allen Leuten recht zu machen? People-pleasing ist ja schwierig, muss man echt sagen. Das ist echt schwer, dass alle zufrieden sind. Egal, Zeitsprung. Es war ein milder Frühsommertag, als der kleine Lukas geboren wurde. Schon beim ersten Blick auf den Säugling spürte ich, wie mir das Herz aufging. Hingerissen nahm ich meinen kleinen Neffen auf den Arm und bestaunte die Vollkommenheit des Babykörpers.
Oh. Mein Babykörper, sein Herz vor dir rumhängen.
Oh, ja.
Meine. Und auch so lieb, zusammengeklappt Mann. Sind automatisch. Ne?
Klein sind, ist so lieb, Mann. Ah, okay, also Babykörper, hänge mich kurz aus. Hm? Dorothea schaute mir mit stolzem Mutterlächeln zu. Es ist so unglaublich, ein Kind zu bekommen. Leonora, versicherte sie, dadurch fühle ich mich erst ganz als Frau. Die Mutterrolle wäre auch für dich ideal. Hi, Leonora,
ist
es nicht zu spät dafür?
Was ist mit der?
Ich weiß nicht, was die haben. Die ewigen Appelle prallten eigentlich an mir ab, doch in diesem sentimentalen Moment spürte ich sie wie fiese Nadelstiche. Würde ich es nicht doch irgendwann bereuen, mich gegen eigene Kinder entschieden zu haben? Nur noch wenige Jahre, dann wäre es tatsächlich zu spät. Allerdings war dieser Gedanke überflüssig, solange mir der passende Kindsvater fehlte.
Schau,
sag ich ja, die hat
also,
nicht einmal einen Partner.
Naja.
Trotzdem nerven sie sich so. Ja, es hätte Männer in meinem Leben gegeben, auch solche, mit denen die Gründung einer Familie denkbar gewesen wäre. Doch meine Entscheidung gegen eigene Kinder hatte früh festgestanden und so hatte sich dieses Thema mit keinem meiner Verflossenen ernsthaft ergeben. An diesem Tag, im Krankenhaus, mochte ich mich kaum von dem kleinen Lukas lösen. Er soll sie einfach eine coole Tante sein.
Ist doch super,
right?
Tante ist doch eine perfekte...
Freut die Mutter auch, seien alle happy, ja. Yeah. Mit einem wehmütigen Gefühl in der Seele ging ich nach Hause, wo ich mich in meinem Atelier verschanzte. Spontan brachte ich die aufwühlenden Emotionen, die in mir tobten, auf die Leinwand. In der Mitte des Bildes skizzierte ich mit weichen Pinselstrichen ein zartes Kind, verletzlich, hilflos, zerbrechlich. Um das Kind herum lauerten die Gefahren der Welt, die ich in düsteren Farben darstellte.
Klingt Bombe.
Ja, wow. Es wird sich ein Riesenerfolg, dieses Bild.
In der lokalen Galerie.
Drumherum waren die guten Mächte, die es beschützten. Wahrscheinlich so Engel. Ich gestaltete sie hell, leuchtend, mit ausgestreckten Händen. Mehrere Stunden vertiefte ich mich ins Malen. In dieser Zeit war ich wie in einer anderen Welt versunken. Abschließend betrachtete ich mein Werk und war zutiefst gerührt davon. Das Gemälde war wunderbar gelungen. Es hatte eine eigene Seele, war persönlich, farblich, harmonisch und gefühlvoll.
Mhm.
Ich würde es sorgfältig aufheben und meinem Neffen bei passender Gelegenheit schenken.
Mhm. Also ein schönes Geschenk.
Ich fürs Kinderzimmer mit die Gefahren der Welt.
Für die erste Wohnung.
Baby schweben.
Wenn der so mit 19 auszieht, in der WG hängt dann so hinter.
Genau.
Das Bild, das die Tante manisch gemalt hat.
Für meine Schwester war die Phase des Hochgefühls, wie sie sie nach der Geburt erlebt hatte, schon bald vorbei. Life kicks in, schau. Mhm. In einer Art harten Landung realisierte sie, dass der Alltag als Mutter nicht nur pure Seligkeit war. Lukas schrie viel, war extrem fordernd und unruhig. Dorothea litt unter andauernder Erschöpfung, fühlte sich ausgelaugt und wurde sehr dünnhäutig. Daher kam es oft zum Streit mit ihrem Mann. Meine Mutter mochte mit dem schreienden Enkel nicht viel anfangen und ich war ja voll berufstätig. Dennoch half ich meiner Schwester, wann immer es mir meine Zeit erlaubte, damit sie ein wenig durchschnaufen konnte. Unser Verhältnis wurde in dieser Zeit enger, als es je war. In einem stressigen Moment entfuhr Dorothea tatsächlich die Aussage, wie gut sie mich verstehen könnte, dass ich keine Kinder wollte. Ich war sensibel genug, nicht triumphierend zu reagieren. Schließlich wusste ich, dass sie ihren kleinen Sohn über alles liebte und ihn niemals wieder würde hergeben wollen.
Arme Carbonara Baby.
Zeitsprung! Sprung.
Vielleicht bittet die Schwester sie, den Lukas aufzuziehen. Und so wird sie dann doch noch quasi
das
Mutter.
Ja, arg. Du, ich mag doch nicht mehr. Ich gebe ihm her.
Magst du?
Aber die Dorothea wäre ein guter Gast für unseren Podcast, haben wir gerade gedacht. So ja. Als Tante hatten wir eh bisher noch nie jemand, die dann einmal uns erzählt, wie
eine Tante?
Ja, also Tante. Die Dorothea ist ja die Tante. Ja.
Na, Dorothea ist die Mutter für das Kindes.
Aha.
Ja, genau. Sie heißt, wir haben es schon wieder alle vergessen, sehr gut. Leonora. Und Dorothea. Ja, stimmt. Die Tantenperspektive ist natürlich eigentlich auch.
Ja, ich würde gerne mal mit deiner Tante über ihr Leben als Tante reden.
Falls sich jemand von unseren HörerInnen, in dem Fall innen, angesprochen fühlt.
Dedicated Tante oder Dedicated Onkel ist wahrscheinlich auch interessant.
Dedicated Onkel, aber auch.
Ja, nehmen wir auch.
Ja. Meldet euch gerne bei uns oder beim Stefan. Hast du Insta-Account extra für den Podcast?
Ja, haben wir. Vaterkater-Podcast.
Genau, da schreibt sie hin, wenn ihr eine dedicated Tante / Onkel seid. Überraschend.
Sehr überraschend.
Okay, Zeitsprung. Kurz vor Weihnachten stand die Taufe an und ich sollte Patin werden. Eine Rolle, über die ich mich wirklich freute. Der andere Taufpate war Paul, ein guter Freund meines Schwagers Ronald. Als wir vor der Kirche mit Paul zusammentrafen, war es, als träfe mich ein Blitzschlag.
Ah, der Paul.
Dieser Mann hatte eine umwerfende Ausstrahlung. Er war groß, sportlich und hatte unglaublich blaue Augen, die bis tief in meine Seele zu schauen schienen.
Die zwei schlafen fix miteinander.
Mhm. Der Schoß vibriert wahrscheinlich gleich.
Da wird ganz viel vibriert gerade. Während der Taufzeremonie stand ich an seiner Seite und die ganze Zeit spürte ich seine Wärme und Ausstrahlung. Mhm. Anschließend ging es in ein Restaurant zum Essen. Wieder saßen wir als Paten zusammen. An diesem Nachmittag konnte ich mich kaum auf den kleinen Lukas und den Rest meiner Familie konzentrieren. So intensiv spürte ich die Präsenz von Paul. Wir unterhielten uns prächtig, als würden wir uns schon immer kennen. Unsere Blicke trafen sich dabei oft und hielten einander fest. Wir hatten das Gefühl, jeder im Raum müsste das Knistern hören, das zwischen uns die Luft erfüllte. Es war für uns beide selbstverständlich, dass wir uns nach diesem Tag wieder trafen. Schon bald waren wir verliebt wie Teenager und die ganze Welt schimmerte rosarot. Es klingt wie aus einem Kitschroman, aber Paul war der Mann, auf den ich immer gewartet hatte.
Aber er will Kinder.
Ich mochte nicht nur, wie er aussah, wie er sich bewegte und wie er sprach. Auch sein Lächeln, der gewinnende Charme und sein großes Herz waren zum Verlieben. Dorothea freute sich mit mir über meine neue Liebe. Mit Paul hast du einen tollen Fang gemacht, Leonora, meinte sie. Er ist vor 2 Jahren selbst unglücklich geschieden worden und hatte lang daran zu knabbern.
Perfekt.
Mit dir geht es ihm wieder richtig gut. Vielleicht klappt es bei euch ja endlich mit einem Kind.
Wie unsensibel ist diese Schwester?
Entnervt rollte ich die Augen.
Ja, ein Ziel.
Konnte oder wollte meine Schwester es nicht begreifen? Meine Kinderlosigkeit hatte nichts damit zu tun, dass es nicht klappte. Es war meine bewusste Entscheidung, zu der ich nach wie vor stand. Meine Zweifel in der sentimentalen Phase nach der Geburt meines Neffens waren nur vorübergehend gewesen. In dem Bild für Lukas hatte ich sie komplett verarbeitet. Ah, das Bild hat es geholfen.
Ach Gott, das Bild.
Mittlerweile war ich es leid, mit Dorothea, meiner Mutter, Freundinnen oder Kollegen über meine Kinderlosigkeit zu diskutieren.
Ja.
Dennoch.
Ja, muss ja halt einmal was sagen, oder?
Ja.
Muss ich dem Ganzen mal Einhalt geben.
Das ganz klar definieren einfach mal. Ja.
Lasst es mir in Ruhe mit dem.
Was aber, wenn man mit Frauen spricht, die einen, die diese Entscheidung schon getroffen haben, für sich in irgendeiner Form, und die nächste Ebene ist aber die, wie offen ist man tatsächlich mit dem Thema nach außen? So generell der Familie gegenüber, den Freunden gegenüber, gibt man sie das? Gibt man sie diese Diskussionen? Oder habe
ich gebe immer einmal und danach gibt es die Diskussion hoffentlich.
Aber glaubst du, dass das ist ja nie so, oder? Wenn du irgendwie sagst, na, das ist für mich kein Thema und so, ja, wart noch ab oder bis der Richtige vor allem kommt, oder?
Sie wird doch das eh schon gesagt haben, ihrer Schwester, ihrer Mutter, ne? Ich will nicht. Oder? Glaubst du, dass das nie gesagt?
Nur ja, aber deswegen ist es ja, glaube ich, so eine Hürde für viele Frauen, weil die wissen, dass es trotzdem immer wieder zum Thema gemacht wird und trotzdem die nicht aufhören. Und in dem Fall ist es halt auch so. Ich finde es ja zum Beispiel so arg, wenn Frauen diese aktive Entscheidung treffen, die ja dann die extreme Form davon ist, sie sterilisieren zu lassen, was total legitim ist, finde ich. Gerade als Frau, wo du dieses Risiko halt immer irgendwie hast, wenn du jetzt keine Kinder willst und du ein freies Sexualleben führen willst und halt dieses Risiko einfach nicht haben willst und sagst, nein, für mich ist das kein Thema, ich treffe diese Entscheidung aktiv und bei vollem Bewusstsein und mit allen Konsequenzen, dass dann Ärzte Frauen abraten, die dann noch zu jung sind. Also mit 26, 27, sie sind ja noch viel
sagt
zu jung.
Kein Mann, der Vasektomie macht, ne, sagt das kein
Arzt. Niemand würde einen 27-jährigen Mann, der eine Vasektomie macht, danach fragen, ob das sich wirklich sicher ist oder das sogar vielleicht ablehnen, das zu machen bei dem. Damit sind Frauen auch konfrontiert. Das nur zur Erwartungshaltung von außen.
Das Patriarchat muss brennen.
Es muss brennen. Halleluja. Also, sie hat genug. Sie war es leid. Dennoch hatte sie mit ihren wiederkehrenden Andeutungen, Paul wäre der richtige Kindsvater, finde ich ein furchtbares Wort, übrigens Kindsvater, erreicht, dass mich das Thema beschäftigte. Es war wie der berüchtigte weiße Elefant im Raum. Ist es nicht der rosa Elefant im Raum? Anyway. Ja,
weißer Elefant.
Also, weißer, okay.
Rosa.
Weiße White Rabbits. Anyway. Der Gedanke, mit Paul darüber reden zu müssen, ließ mich nicht los. An einem schönen Sommertag kam mir der Zufall dabei zu Hilfe. Paul und ich waren mit unserem Patenkind spazieren. Ein Jahr war Lukas nun alt und ein echter Sonnenschein. Wir saßen mit ihm auf einer Picknickdecke und lachend lief er mit wackeligen Schrittchen von einem zum anderen. Zwei ältere Damen flanierten an uns vorbei und schauten voller Wohlwollen zu. Einfach reizend, diese glückliche junge Familie, hörten wir eine der Frauen verzückt ausrufen. Paul und ich schauten uns an. Wir lachten verlegen. Dann wurde er ernst. Ist es das, was du möchtest, Leonora? Eine Familie? Innerlich zuckte ich zusammen. Jetzt war er da, der Moment der Wahrheit. Wie würde der Mann, den ich liebte, darauf reagieren, dass ich keine Kinder wollte? Was, die sind ein Jahr jetzt zusammen? Sie hat das noch
nie
gesagt?
Besprochen. Okay, eine Runde ganz kurz. Wie wird der Mann reagieren? Er will auch keine, oder er kann keine bekommen.
Ich glaube auch, dass er keine will. Ich glaube, er will welche.
Also, ja, wahrscheinlich kann er keine bekommen, weil es irgendwie nicht geht, dass er dann welche möchte und sie nicht, sondern das muss irgendwie, damit sie das ausgeht, kann er keine bekommen.
Aber das wäre ja dann eigentlich ganz gut, wenn beide
das
nicht,
super,
oder?
Ja.
Okay, na gut, wir hoffen das Beste. Okay, sie sind jedenfalls ein Jahr, also wenn ich ein Jahr lang mit ihm zusammen bin, da sagt er, mache ich das doch irgendwann, oder? Da muss man doch auch
da
mal.
Haben wir doch mal darüber geredet, wie stehst du eigentlich zu Kindern? Ja,
vor allem, wenn man schon vor alt 40 wird, muss man das besprechen vorher,
ja,
oder?
Ja, da muss man, also hat man ja nicht mehr so viel Zeit, ne? Die biologische Uhr tickt. Okay, also der Moment der Wahrheit. Mir war klar, dass Ausflüchte sinnlos waren. Am besten legte ich sofort die Karten auf den Tisch. Nein, Paul, das ist es nicht. Um ehrlich zu sein, ich habe mir nie ein eigenes Kind gewünscht. Und das wird sich nicht ändern, fügte ich fest hinzu. Nachdenklich schaute er mich an. Mein Herz pochte wild. Würde er sich nun von mir abwenden? Ich bewundere dich dafür, sagte er schließlich.
Das ist gut.
Dass du in deiner Meinung so klar bist. Meine Ex-Frau Barbara war da ganz anders. Sie wollte ein Kind, weil es für sie dazugehörte. Letztendlich konnte sie sich aber nichts dafür entscheiden. Es war nie der richtige Zeitpunkt. Ich nickte. Und wie hast du dazu gestanden? Er zuckte die Achseln. Die Entscheidung für ein Kind sollte niemand leichtfertig treffen. Das ist eine lebenslange Verantwortung. Außerdem müssen Eltern hart im Nehmen sein, denn die kleinen Biester können einen auffressen. Das habe ich bei meinem Bruder gesehen. Es gab eine Zeit, da wollte ich ein Kind mit Barbara, aber wie ich gesagt habe, es hat nie richtig gepasst. Besser so, es wäre jetzt ein Scheidungskind. Nun bin ich über 40, Nachwuchs ist kein Thema mehr, denn ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen wäre. Er schaute mich an, strich mir mit einer zärtlichen Geste eine Haarsträhne aus der Stirn. Also ist es so, wie es sein soll. Ich liebe mein Leben. Mein Leben mit dir, Leonora.
Oh.
Riesige Erleichterung durchströmte mich.
Jetzt wird sie schwanger.
Paul. Paul stand zum Thema Kinder genau wie ich. Yeah, mit einem tiefen Gefühl der Liebe drückte ich seine Hand und lächelte ihn an. Ach, wie sehr freute ich mich auf die Zukunft mit diesem Mann. Zeitsprung.
Drama Carbonara.
Baby.
Ein paar Monate später kauften wir ein zauberhaftes altes Haus mit verwunschenem Garten. In gemeinsamer Arbeit renovierten wir es und zogen bald darauf ein. Es war ständig viel zu tun in unserem neuen Zuhause, doch wir liebten es. Im Dachgeschoss richtete ich mir ein Atelier mit großem Fenster ein und ich war in der Malerei kreativer denn je. So sehr wir unser Eigenheim mochten, so gerne waren wir auch auf Reisen. Wir kauften ein Wohnmobil und waren, wann immer wir ein paar freie Tage hatten, unterwegs zu schönen Zielen in der Natur. Mit Paul war einfach alles wunderbar. Er war mein Hafen, bei ihm fühlte ich mich angekommen. Möchten Sie wissen, was der schönste Moment mit ihm war? Der schönste Moment? Schau, diese Ansprache, persönliche Ansprache.
Aha. Ja, Sternenhimmel, der Kuss unterm Sternenhimmel, das war der schönste Moment.
Okay.
Gemeinsames Renovieren, oder machen Sie gerade?
Wo war der Kuss unterm Sternenhimmel?
Na, ja, der kommt vielleicht.
Jetzt. Möchten Sie wissen, was der schönste Moment mit ihm war, fragt sie.
Als Sie den alten Boden unter dem Linoleum gefunden haben.
Den erlebte ich an einem einfachen Imbiss an einer malerischen Stelle am Weserufer. Dort auf einer kargen Bierzeltbank mit lieblicher Landschaft im Hintergrund machte er mir einen Heiratsantrag.
Ja.
Auch Geschichtenkammer, haben wir halt auch schon drüber gesprochen.
Am Weserufer, das ist interessant. Wir hatten nämlich vor kurzem einen Gast bei uns im Podcast, der ist der Fußballspieler, Fußballprofi in Bremen an der Weser.
Na, schau.
Und da haben wir mit ihm drüber geredet, wie das so ist als Fußballprofi und Jugendpapa, ob sie das ausgeht überhaupt mit dem ganzen Hin und Her.
Wie heißt der? Was für Profifußballer?
Max Wöber heißt er, spielt im Nationalteam auch und bei Werder Bremen und hat drüber geredet, wie das bei ihm daheim so ist
und?
Mit seiner Partnerin.
Und, wie hat das? Nennis?
Ja, ich habe genau das Gleiche an mich auch gefragt, weil ich nämlich gelesen habe bei Fußballspielern, dass die oft natürlich Nennis haben zu Hause und so ein bekannter Fußballspieler bei Bayern München. Harry Kane heißt er, kennst du vielleicht?
Ja, sehr, sehr bekannter.
Der hat, als er zu Bayern München gewechselt ist, sein viertes Kind bekommen mit seiner Frau. Und dann war das irgendwie kurz bei einer Pressekonferenz Thema. Und dann hat der Trainer von ihm gesagt, nein, bei ihm ist das eh kein Thema, weil er hat eh vier Nannys so zum Zuhause. Und das haben wir den Max Wöber, den Fußballspieler, auch gefragt. Und der hat nur gelacht, er hat gesagt, er hat jetzt keine Bediensteten, sondern ist ihr Kind und kümmert sich drum. Und ja, es war echt spannend, weil er gesagt, er hätte nie spielen können nach der Geburt von seinem Kind, weil die Fußballspieler müssen ja am nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder spielen und haben ja keinen Anspruch auf Papa-Monat oder so irgendwas. Dann hat gesagt, er geht an der Weser sozusagen mehr oder weniger mit seinem Kind spazieren. Wieder Paul anscheinend mit der Leonore.
Wahnsinn, was das für ein Geschichtenkarma gerade ist. Die Weser.
Ärgeres haben wir noch nie gehabt.
Na, richtig.
Aber ich finde es geil, dass der vier Nannys für vier Kinder hat.
Das ist
ja, weil der Harry Kane, der hat so viel Geld, der hat Geld wie Heu quasi.
Ja.
Der Bushido, die haben auch, naja, für jedes Kind nicht, aber die haben auch, glaube ich, vier Nannys.
Die elf Nannys.
Ja,
aber die haben doch auch, ja. Wie viele Kinder haben die?
Psycho? Acht,
neun. Bushido, ich glaube neun.
Sie wollen ja jetzt noch eins auf zehn, sie wollen aufrunden.
Ah ja, das verstehe ich aber.
Aber mit, wenn nur schon mit bei einer Leihmutter. Bist.
Sie wollen aufrunden, hat er das so gesagt?
Ja. Aber nur mit einer Leihmutter, weil sie darf ja nicht mehr, die Anne-Maria. Falls euch das interessiert, ein kleiner Exkurs. Also, zurück zu Leonora und Paul. Unsere Hochzeit kurz nach meinem 43. Geburtstag wurde ein tolles Fest. Ja. Lukas mit seinen 3 Jahren sah zuckersüß aus, wie er in seinem schicken Anzug Blümchen streute. So manche unserer Gäste konnten nicht umhin, einen Glückwunsch mit einem »Nun fehlt euch nur noch der Nachwuchs« zu garnieren. Aber Paul und ich waren so glücklich, dass diese Bemerkungen an uns abprallten. Mein Leben war so, wie es sein sollte. Ewig hätte es so bleiben können, aber das tat es natürlich nicht. Hm. Zeitsprung, was passiert jetzt?
Schwäge,
sie wird schwanger. Schwäge. Es war ein trüber Tag, Ende November, an dem das Grauen über uns hereinbrach.
Ach so, na okay, dann ist sie doch nicht schwanger.
An jenem Samstagabend wurde es frostig kalt. Erstmals waren die Straßen gefährlich glatt. Dorothea und Ronald wollten zu einer Geburtstagsfeier.
Nein, dieses Ende wollen wir nicht.
Oh nein. Entschuldigung, soll ich jetzt weiterlesen? Oder? Also sie wollten zu einer Geburtstagsfeier bei Freunden im Nachbarort. Lukas übernachtete bei meinen Eltern. Ganz genau erinnere ich mich daran, dass der Funkwecker auf dem Schreibtisch 20.11 Uhr anzeigte, als mich der Anruf meiner Mutter erreichte. Die Zahlen haben sich seither in meinem Hirn festgebrannt und ich verbinde verrückterweise diese Uhrzeit mit dem schrecklichen Ereignis. Beim Anblick von Mamas Nummer auf dem Handy-Display war ich zunächst etwas genervt. Paul und ich hatten gekocht, wir liebten dieses Ritual, genossen dabei ein Glas Wein und freuten uns auf das gemeinsame Speisen. Beim Kochen zeigten wir uns experimentierfreudig und nicht immer gelangen die Gerichte perfekt. Das ist ein geiler Exkurs, die Mutter ruft an, dass die Schwester tot ist, aber wir sind experimentierfreudig. Heute sollte es Hühnchen auf Thai-Art geben.
Crazy.
Das Rezept hatten wir im Internet gefunden. Und es duftete bereits wunderbar im Haus. Gleich würden wir uns an den großen Holztisch setzen, das Essen und unsere Zeit zu zweit genießen. Darum kam mir der Anruf gar nicht gelegen. Aber vielleicht gab es ein Problem mit Lukas. Darum nahm ich nach kurzem Zögern ab. Gerade wollte ich ein fröhliches »Hallo Mama« in den Hörer schmettern, doch der Gruß blieb mir in der Kehle stecken. Denn an meinem Ohr klang verzweifeltes Schluchzen. Noch nie hatte ich solche Laute von meiner Mutter gehört. Alles in mir verkrampfte sich, mein Blut schien zu Eiswasser zu gefrieren. Mir war sofort klar, es musste etwas Schreckliches passiert sein. Aus dem Weinen meiner Mama waren Satzfetzen zu vernehmen. Ich konnte die Worte »Dorothea«, »Unfall« und »Polizei« herauskristallisieren. »Mama, bitte sprich ruhig mit mir«, bemühte ich mich, an sie zu appellieren. »Was ist geschehen? Wie geht es Dorothea und Ronald?« Die Antwort war ein lautes Aufheulen, voller Verzweiflung. »Mama, ich bin sofort da«, schrie ich in den Hörer. Paul hatte natürlich bemerkt, dass etwas Schlimmes geschehen sein muss. Schlau. Er hatte bereits seine Jacke an, hielt mir meine hin, nahm den Autoschlüssel und ohne viele Worte starteten wir. Bis zu meinem Elternhaus brauchten wir etwa eine Viertelstunde. Eine fremde Frau öffnete uns. Sie stellte sich als Polizeiseelsorgerin vor. Kein gutes Zeichen. Atemlos fragte ich sie, was mit meiner Schwester und meinem Schwager wäre, obwohl ich die Antwort bereits ahnte. Mit mitfühlenden Worten bestätigte sie mir einen furchtbaren Verdacht. Sie waren beide tot. Auf der Landstraße war bei der plötzlichen Eisglätte ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und frontal in ihr Auto gerutscht. Dorothea und Ronald hatten keine Chance. Sie verstarben noch an der Unfallstelle.
Da fällt mir ein Lied dazu ein.
Ja?
Weil ich komme aus Fürstenfeld.
Mhm.
Welche Band kommt aus Fürstenfeld?
STS.
Ja, zumindest einer von den dreien. Und die haben ein Lied, hin und wieder denke ich an das. Es geht los mit, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich habe zuerst nicht geglaubt, was mir der Bruder da am Telefon sagt. Kennt ihr das?
Ja, was er um den Baum gewickelt hat. Ja.
Wo dann alte Freundin von ihm gegen einen Baum fahren im Auto und dann geht es auch um seine Tochter. Sie ist eine Tochter mit 4 Jahren, die dann sozusagen zurückbleibt in der Geschichte. Und das ist mir jetzt eigentlich das Lied, denke ich, komischerweise hin und wieder. Und das passiert den beiden ja auch.
Hm. Besser gepasst hat selten ein Lied, würde ich sagen.
Wirklich schön.
Auf die Playlist damit. Auf die Playlist.
Aber da habe ich noch eine Frage. Wisst ihr, also Fürstenfeld kennt ja jeder, das Lied von STS. Und als unsere Tochter klein war, bin ich mit ihr in Schönbrunn jeden Tag in der Früh so herumspaziert und habe so Lieder gehört, STS, und bin draufgekommen, dass es ein Lied gibt, das heißt Out of Fürstenfeld von STS. Mhm. Raus aus Fürstenfeld. Habt ihr schon mal gehört davon?
Nein.
Ja. Und das ist genau das Gegenteil von Fürstenfeld, nämlich der wächst auf in Fürstenfeld, in der Provinz und will unbedingt raus aus Fürstenfeld. Aber das Lied kennt niemand.
Aber welches Lied war zuerst da? Out of Fürstenfeld oder
ich will wieder heim.
Ich will weg.
Ich will wieder weg.
Welche Version war zuerst da? Wir werden es rausfinden. Wir werden beide, alle drei Lieder von SDS auf die Playlist hauen.
Geil.
Sehr gut.
Naja, zurück zur Tragik. Ich wäre in mich zusammengesackt, wenn Paul mich nicht gestützt hätte. Minutenlang konnte ich weder denken noch sprechen. Dann lief ich auf Mama zu, nahm sie in den Arm und wir weinten hemmungslos. Erst als wir alle ein wenig ruhiger wurden, verabschiedete sich die Seelsorgerin. Ich löste mich etwas von Mama. »Wo ist Lukas?«, fragte ich. Unter neuen Tränen antwortete meine Mutter, dass er im Bett liege. »Er war gerade eingeschlafen«, fügte Papa hinzu, als die Polizei geklingelt hat. »Na, auf keinen Fall.« Ich sah ihn an und stellte bestürzt fest, wie grau er im Gesicht aussah, der Papa. Hilflos wanderte mein Blick von seinem Elternteil zum anderen. Sie hatten ihr jüngstes Kind verloren. Würden sie das jemals verkraften? Sie wurden beide im nächsten Jahr 70. Ich hatte meine Eltern immer fit angesehen, aber in diesem grauenvollen Abend schienen sie hilflos, überfordert und um Jahre gealtert. Fänden sie jemals wieder die Energie zum Weiterleben? Mama schien meine Gedanken zu ahnen. »Leonora, was soll aus Lukas werden?«, fragte sie in einem Ton voller hilfloser Verzweiflung. »Wir können ihn nicht aufziehen. Wenn er volljährig ist, sind wir Mitte 80.« Ich spürte, wie Paul neben mir meinen Arm drückte, fühlte, was er mir sagen wollte. »Mach dir darum keine Sorgen, Mama. Wir werden Lukas bei uns aufnehmen.« Völlig selbstverständlich waren mir diese Worte über meine Lippen gekommen. Und doch spürte ich einen Moment angstvoller Zweifel. Was für eine Verantwortung kam da auf mich zu? Dennoch fühlte es sich gut und richtig an. »Komm, lass uns nach Lukas schauen«, forderte ich Paul aus einem Impuls heraus auf. Wir schlichen in sein Zimmer und im Halbdunkel schauten wir auf den kleinen Jungen, lauschten seinem ruhigen, gleichmäßigen Atem. Ein Gefühl tiefer Zärtlichkeit für dieses Kind erfüllte mich. Es war so unschuldig und voller Vertrauen in die Welt, noch ahnte er nicht, dass das Schicksal ihn zum Vollwaisen gemacht hatte. Ich tastete nach Pauls Hand und in diesem Moment schworen wir uns beide, den kleinen Jungen verantwortungsvoll und mit viel Liebe ins Leben zu begleiten.
Drama Carbonara.
Was ein Glück für den Lukas, ha? Dass er so eine liebe Tante und Onkel hat.
Perfekte Konstellation, muss man sagen. Mhm.
Dieses Versprechen ist für meinen Mann und mich zum Leitmotiv geworden. Unser Leben ist komplett umgekrempelt, seit wir Mutter und Vater sind. Ja, denn wir haben Lukas adoptiert. Er soll in einem richtigen Elternhaus aufwachsen. Nachdem wir ihm behutsam beigebracht hatten, dass seine Mami und sein Papi nie wiederkämen, wirkte er ein paar Tage wie traumatisiert. Doch wir als Familie sind in dieser Zeit eng zusammengewachsen und haben alles dafür getan, den kleinen Jungen seelisch aufzufangen. Wir halten das Andenken an Dorothea und Ronald in Ehren, ohne in Trauer um sie zu versinken. In unserem Haus haben wir ein Kinderzimmer eingerichtet, in dem das Bild hängt, das ich für Lukas gemalt habe. Er versteht schon, dass es die guten Mächte symbolisiert, die ihn beschützen.
Als solche. Wow, sie hat das für manifestiert, also nicht den Tod, aber diesen Schutz für das Kind.
Mhm.
Sie ist die guten Mächte. Sie ist die, ja wow.
Mhm.
Als solche sehe ich meinen Mann und mich, wir möchten alles dafür tun, damit Lukas niemals Böses widerfährt. Mittlerweile lebt er seit fast einem Jahr bei uns und Paul und ich fragen uns oft, was wir früher mit so viel freier Zeit angestellt haben.
Ja.
Im Ernst, der Alltag mit unserem Sohn ist anstrengend, aber reich und
erfüllend.
Glücklich. Viele unserer Bekannten reagierten verblüfft auf unseren Entschluss, den kleinen Jungen aufzunehmen.
Was? Vor was?
Also alles ist falsch, oder?
Ja, na wirklich.
Ich dachte immer, ihr wollt keine Kinder, mussten wir uns immer wieder anhören.
Jetzt haben sie es checkt, oder was?
Ja, Alter.
Das dachten wir auch. Aber das Schicksal hatte etwas anderes mit uns vor. Ende.
Mhm. Aha.
Also ich finde, das Ehepaar, da hätte nicht sterben müssen. Ja. Das war mal ein bisschen zu wild. Es ist schon lange niemand mehr gestorben und, mhm. und das ist schon immer sehr grausig, weil man schon so vorausahnt ab Wort 1, oder?
Mhm. Aber wie hätten sie sonst zum Lukas kommen können?
Gar nicht.
Aber was hättest du für schönere Geschichte dann?
Ja, naja, keine Ahnung.
Gewollt.
Ich mag es einfach nicht so gern, wenn Leute in die Geschichten sterben. Ich mag es gern, wenn sie mysteriös sterben. Mhm. Sowas finde ich spannend. Aber einfach nur so von einem Unfall weggekillt, das stelle ich mir dann vor, für die, ich spüre das, wie schrecklich das für das Kind sein muss und so. Ich meine, so vollweise.
Ja, aber der Kleine ist auch noch recht kleini.
Ja,
das ist glaub, da kann man da recht gut reinsteppen. Und dass sie dann das übernehmen können und da aus dieser familiären Verantwortung heraus, dann das doch als überhaupt kein Problem ist, das finde ich schon eine schöne Wendung, eine schöne Message dann irgendwie. Aber dass das Umfeld eben erst stichelt die ganze Zeit, weil es keine Kinder wollen, und dann so, was, ihr habt den Kindern adoptiert? Also ja, unter den Umständen nur dazu, wo ihr eigentlich als Umfeld sagen müsste, wow, toll, das, ja klar,
ihr wolltet eigentlich gemacht, keins, aber ihr habt
aber es ist ja großartig. Ja,
das ist doch logisch, oder? Dass man das Kind logisch von Bruder oder Schwester adoptiert, wenn die plötzlich versterben, oder?
Aber
ich meine, wo soll das Kind hin?
Aber wenn sie sagt, sie möchte eigentlich keine Kinder, ist es echt so, dass sie sagt, ja, muss ja sein, dass sie jetzt das Kind adoptiert?
Nein, ich finde, es ist einfach ein Loyalitätspakt in der Familie. Das hat jetzt mit Muttersein gar nichts zu tun. Aber wenn da ein Kind ist und es verliert plötzlich die Eltern und es ist das Kind meiner Schwester, natürlich kommt es sofort zu uns. Also die Frage stellt sich mir nicht irgendwie.
Ja, fühle ich auch so.
Bevor es ins Heim kommt, oder das wäre furchtbar. Mm-mm. Das kannst du niemals bringen.
Mm-mm. Ja, vor allem die Konstellation mit, die sind verheiratet und da ist irgendwie, und noch dazu sind
da
die, die Taufpaten sind es auch noch. Das heißt, das ist. Naja, also ja. Was ist die Conclusio?
Lasst sie Leute in Ruhe mit ihren Kinder- oder Nicht-Kinder-Wünschen. Mhm. Jeder soll das so machen, wie er denkt.
Amen.
Und wenn ihr in der Situation seid, Kinder zu haben, dann hört sie in den Vaterkater-Podcast rein, stimmt, weil viele Probleme werden euch bekannt
vorkommen. Ja, wahrscheinlich.
Weil Kinder haben nun mal wirklich auf die Beziehung schlägt. Ja?
Das ist so.
Ja.
Mhm. Ja, und auf alles, oder? Freundschaften, Familie, Eltern und diese ganzen Geschichten. Also ich habe das Gefühl, dann wird alles nochmal neu verhandelt, oder? Mhm. So.
Man wird auch als von seinen Eltern, war meine Beobachtung, von meiner Mutter wurde ich, glaube ich, anders gesehen, als ich selber Mutter war. Da hat es schon auch seine Angleichung vielleicht stattgefunden oder sein wirklich Erwachsensein, wie man irgendwie gesehen wird und wie ich mich auch gefühlt habe ihr gegenüber. So, ich bin jetzt auch Mutter.
Aha.
Ich kann jetzt auch mitreden, mäßig.
Mhm. Ich habe eher meine Mutter ganz in einem neuen Licht gesehen, weil mir plötzlich aufgefallen ist, was die so zu tun hatte, offensichtlich.
Auch,
Das war ein anderes Empathielevel, das konnte ich vorher nicht so freischalten.
Das stimmt.
Ja.
Aber wie war das bei euren Freundschaften, also bei euch beiden sozusagen, mit Kind und ohne Kind? Weil ich habe so das Gefühl, dass vor einem Jahr oder so war so eine Geschichte in der New York Times Überschrift: Your kid ruined our friendship.
Mhm.
Wie sich das dann irgendwie alles so verändert? Habt ihr sowas wahrgenommen? Gab's
ja,
in eurem,
ich habe schon Freunde verloren, weil ich ein Kind gekriegt habe, ja. Enge Freunde auch. Weil die einfach so einen ganz anderen Lebensrhythmus hatten und man sich eigentlich gar nicht mehr gesehen hat. Und wenn mit Kind, dann konnten die nicht tun, was sie normalerweise tun. Und genau, also Mitte 20 war das schon, hat es mich schon rausgekickt.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Niemand, der hier am Tisch ist, offensichtlich. Aber ja, sicher. Gab so Shifts oder wo es halt später schwierig ist, wieder einzusteigen in das, wo man vielleicht vorher war, freundschaftlich.
Und vielleicht will man das dann auch gar nicht mehr, weil man sich ja anders entwickelt hat oder so. Ja,
ja, aber das ist, finde ich, in meinen Freundschaften das Spannende. Darüber reden wir hin und wieder im Podcast so. Also wie kannst du dann deine Beziehungen, Freundschaften und so aufrechterhalten, wenn sie dein Leben stark verändert, ja, weil deine Freunde sagen ja, bei uns hat sich nichts verändert, ja, bei dir hat sich irgendwas verändert und so. Sagen wir, ja, aber vielleicht können wir das irgendwie gemeinsam schaffen. So, ich habe schon versucht, dann meine Freunde mal zu fragen, die jetzt keine Kinder haben, hey, wenn du mal Zeit hast und so, wäre super, wenn du mal vorbeikommst und wir was so gemeinsam machen könnten und so Geschichten. Aber es ist schwierig, ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so leicht.
Ja, eben, Leute, die keine Kinder haben, haben oft auch keinen Bock auf Kinder irgendwie oder mit Kindern abzuhängen oder so. Das finden sie auf Dauer anstrengend. Es ist ja immer wieder anstrengend. Ja. Hin und wieder ist aber voll nett. Man kann es halt nie vorhersehen und ich glaube, das mögen sie nicht. Dass es immer so ein Roulette ist, ein bisschen. Mhm.
Was auch total nachvollziehbar ist, wenn man nicht drinsteckt.
Ja.
Irgendwie, ja. Und wenn man Kinder und Familie hat und berufstätig ist und so weiter, man ist in so einem Radl drinnen, dass das auch irgendwie schwer ist, da mal auszubrechen, mal auszugehen mit Leuten oder, keine Ahnung, sich was auszumachen, spontan oder auch länger geplant ist. Ich finde, das wird schwieriger und man muss sich das bewusst machen, dass das wichtig ist für einen selber und sich die Zeit irgendwie managen, sodass das geht. Aber das ist auch wieder ein Teil Arbeit.
Ja, aber ich finde gerade, das ist das Spannende, weil ich habe so das Gefühl, so das eine ist die Lebensphase und man lernt selber viel über sich und auch seine Freunde. Und wenn alle irgendwie das als Chance sehen, sich nochmal neu kennenzulernen, dann ist das auch für die Freundschaft gut. Außer man macht halt so weiter, wie es halt immer davor der Fall war. Es geht sich halt meistens dann nicht mehr aus.
Ja.
Ja, ich finde, alle Freunde haben Saisonen, weißt du? Und manche Freunde, wenn die Kinder dann älter werden, kommen die ja wieder zurück und es gibt eine neue Saison mit diesen Freunden. Also es müssen nicht alle immer da sein, habe ich gelernt.
Ist ja nicht realistisch.
Na, ja.
Habt ihr als alle Elternseiende am Tisch außer mir einen Tipp für Menschen da draußen, die in so einer Situation sind?
Findet eine gemeinsame Reise, wo alle immer mitfahren. Das ist ein extrem guter Lifehack. Dann sieht man sie auf jeden Fall.
Ja, also ich war jetzt letztens auf einer Geburtstagsfeier von einem Freund von mir, sein Sohn ist 2 geworden. Hat eingeladen nach Frage an euch, wohin laden junge Eltern zum Geburtstag in Wien ein? Wo findet ihr? Also ich bin seitdem.
Im Winter und im Sommer?
Jetzt vor 3 Wochen. Ich bin seitdem 20 Mal dort gewesen, davor nie oder ganz, ganz selten.
Was ist der Geheimtipp für Eltern mit Kindern?
Zoom-Museum.
Nein. Na, größer. Outdoor, man kann sich Sachen anschauen oder keine Sachen,
Museum.
Sondern Lebewesen kann man sich anschauen.
Achso, im Zoo. Schönbrunn.
Zoo, Schönbrunn, genau. Dort haben wir uns getroffen, aber da waren dann auch Freunde von ihm dabei, die keine Kinder haben und denen sozusagen halt hat dann jeder alles gemacht und es hat super funktioniert.
Ja, Zoo ist für alle cool.
Ja. Mhm.
Bis auf die Tiere, aber es ist.
Ja, für alle Menschen.
Alle voll cool.
Well. Die Pandas sind voll süß. Wir sind so süß, mal.
Die habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Also eben genau dort bei der Geburtstag vor 3 Wochen das erste Mal den Panda-Bären überhaupt gesehen.
Ja, ich war vor kurzem zum ersten Mal in Schönbrunn in meinem Leben. Und der Panda-Bär, mei. Sehr herzlich. Aber es gibt da sehr viele andere Tiere. Man sagt Panda-Bär, das ist halt so ein großer, recht gemütlicher Pflanzenfresser, der sitzt da drum und mampft und schaut. Und hat ein großes Gehege, aber bei manchen Tieren bricht dann etwas Herz eigentlich, Eisbären. Wenn man das will. Die Eisbären sind das Allerschlimmste.
Eisbären sind das Schlimmste.
Oder in diesem Fischstingsel, wo du so durchgehst und da ist in so einer Röhre so ein riesiger Wels oder so und der ist so 4 Meter lang gefüllt und der schwimmt immer nur so 2 Meter nach links, 2 Meter nach rechts wieder zurück. Das ist, finde ich, grausam. Auch wenn es nur ein, Anyway, anderes Thema. Schönbrunn ist toll für alle. Also so.
Was ich empfehlen kann, letzter Satz zu Schönbrunn ist, als ich da mit ihr in der Früh immer spazieren, ich bin ja früher nie so früh aufgestanden, aber da bin ich immer so um 6:30 und Schönbrunn sperrt normalerweise ab 6, glaube ich, auf. 6:30. Also der Park, nicht der Zoo, sondern der Park. Mhm. Und falls ihr mal was sehen wollt, was ihr sonst wahrscheinlich nie seht, ist im Winter ganz früh nach Schönbrunn gehen, dort im Park, dort wo die Stiegen sind, sie raufstellen und dann, wenn die Sonne so langsam aufgeht und das sind nur ein paar vereinzelte Jogger, ja, die, sonst ist ja niemand dort unterwegs, hört man aus dem Zoo eine Tierspezies in der Früh den Sonnenaufgang sozusagen begrüßen. Was glaubt ihr, wer das ist?
Pelikane.
Der Hahn.
Erdmännchen Pfeifkonzert.
Also sag.
Die Wölfe. Die Wölfe im Park. Ja.
Nein.
Ja. Wir grüßen die Sonne auch.
Ja, du stehst dort um 7, die Sonne, Sonnenaufgang ist so und es ist echt niemand, außer du hörst irgendwo in der, weiter hinten beim Zoo oben dann die Wölfe heulen.
Nein,
so.
Das gibt's nicht. Ja. Das ist aber schon geil irgendwie. Okay. Lässig. Das ist ja mal cool. Das ist ein cooler Tipp für einen Ausflug um 7 Uhr früh.
Ja.
Im Winter.
Im Winter.
Nur toll. Ja, stimmt. Im Sommer muss man nur früher dort sein.
Da kommt man nicht rein.
Dann kommt es noch in den Park drin.
Also muss ich alles genau treffen.
Oh nein!
Ah, okay. Wenn wir so ein Organigramm erstellen, wann sie das genau ausgeht. Wölfe hören in Schönbrunn.
Okay.
Cool.
Ja, danke für diesen Tipp.
Ja.
Gerne.
Danke überhaupt für das Teilnehmen an der geilen Geschichte.
Was nimmst denn du mit nach Hause von dieser Geschichte? Oder in deinem Podcast?
Ich habe mir eigentlich gefragt, warum die dann immer so Namen haben wie aus den 60ern oder 70ern.
Wie in Falkencrest.
Ja, wie in Falkencrest. No.
Für Paul ist ja auch jetzt ein sehr gängiger Name.
Ja.
Dorothea ist natürlich ein bisschen...
Leonora.
Ja, ich glaube, Paul, das sind so die beliebtesten Kindernamen momentan. Wieder so Emma, Josefina,
Ella,
Paul und solche Sachen, oder?
Sophia.
David, ja. Anton ist ganz oben.
Mhm.
Lea, Anna, Sophie, so.
Also ich würde gerne mal mit der Leonora über unseren Podcast einladen und dann mit ihr über das Nicht-Kinder haben wollen und SDS reden.
Ja. Und Tanzen sein.
Ja, Tanzen sein, genau.
Da wird sich doch jemand finden.
Genau.
Leonora,
melde dich. Super. In diesem Sinne.
Ja, danke fürs Vorbeikommen. Beste Grüße.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, an alle mit, ohne Kinder, wie immer. Die Wölfe in Schönbrunn. Kinder auf alle Fälle.
Und am Weg dahin hört sie alle Vaterkater. In
Könntest du einen Wolf einspielen jetzt an dieser Stelle?
Oh ja, ich werde uns jetzt verabschieden mit Wolfsgeheul.
Ja.
Also, tschüss.
Bussi.
Liebe Trampeters, liebe Dramovichs, bevor wir uns heute verabschieden, haben wir noch einen Wunsch. Spread the word. Erzählt euren Lieben von uns und empfehlt uns weiter. Für alle Fotos und Infos folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut direkt auf dramacarbonara.at vorbei. Wenn ihr unser Herzensprojekt finanziell unterstützen wollt, schließt doch ein Abo auf Steady ab und abonniert uns auch unbedingt auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Bewertungen, Sternchen, alles hilft, damit unsere Drama-Community wächst. Kommentare außerdem gerne auf Spotify dalassen, weil lasst uns drüber reden.
Und für das ultimative Mitarbeitsplus helft uns bei der Recherche. Unsere Hefte gibt's in jeder Trafik. Wir freuen uns schon darauf, eure Fundstücke zu lesen. Ciao.
Bussi.
Baba.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
Wir.
Das lassen wir dann einfach als Ganzes dran, okay?